er macht das ja nicht nur, dass er Dinge tut auf dieser Erde und dass er real uns Erfahrungen gibt mit ihm, einfach nur zu unserer eigenen Beglückung oder zur eigenen Zufriedenheit. Das hat auch einen Sinn, aber das ist ja nicht alles, sondern er hat ja noch eine richtig große Vision für die ganze Erde. Es ist ja nicht nur so, dass es bei uns stehen bleibt, sondern Gott hat einen Blick, der noch über uns hinausgeht. Und ich möchte gerne jetzt in der Abteilung Schriftstudium oder Bibelstudium etwas mit euch anschauen von Gottes Vision für dich und für uns. Denn er hat eine Vision und diese Vision, die würde ich gerne euch ermutigen, zu überprüfen, ob diese Vision so einigermaßen übereinstimmt mit unserer Vision für unser Leben und auch letztendlich für die Erde. Und dass wir unsere eigene Vision, ich werde auch gleich noch erklären, was ich darunter meine, dass wir die anpassen an Gottes Vorstellung, an Gottes Vision, was er im Sinn hat, weil das nämlich spannender und größer ist als das, was wir so in unserem Kopf haben. Das Ziel ist also heute Morgen, dass Gott uns nahe kommt mit seiner himmlischen Vision für dich und für die Erde, dass wir dieses aufnehmen und mit ihm zusammen teilen. Dass wir seinem Wirken, unsichtbaren Wirken, vertrauen und mit seiner Kraft zusammenwirken. Und dann wird Größeres passieren als das, was unsere eigentliche Vorstellung so für möglich hält. Es hat auch mit Risiko und mit Glauben und mit Vertrauen zu tun heute Morgen. Mir ist das im Laufe der Beschäftigung mit dieser Bibelstelle, die ich gleich vorlesen möchte, erst überhaupt aufgefallen, worum es da eigentlich geht. Ich habe mich schon gefragt, eine Woche über, wir haben uns schon als Gemeindeleitung mal getroffen, da war ich noch im Nebel und habe noch überlegt, ich bin ja mal gespannt, was Gott uns so zu sagen hat heute Morgen. Da wusste ich das nämlich noch nicht. Aber es hat dann noch ein bisschen gedauert. Da habe ich festgestellt, es geht darum, dass Gott eine Vision für dich und für uns hat. Darum geht es. Und diese zu teilen und aufzunehmen, das ist unsere Aufgabe, dieser Realität zu leben. Ich will mal den Text vorlesen, und zwar Jesaja 56, beziehungsweise ihr könnt mitlesen, ich habe den hier auch vorne drauf. Aus dem Propheten Jesaja, ein alttestamentlicher Text, wo es um Gottes größere Vision geht. Bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, spricht der Herr. Tut, was gut und richtig ist. Denn bald kommt mein Heil und meine Gerechtigkeit wird sich offenbaren. Gesegnet ist, wer danach handelt und daran festhält. Wer meinen Sabbat hält, ihn nicht entweiht und seine Finger von allem Unrecht. Ein Fremder, der sich zum Herrn bekehrt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich bestimmt aus seinem Volk ausschließen. Und auch die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter. Denn der Name, den ich ihm geben will, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Auch die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, ihm dienen und seinen Namen lieben, die seine Knechte sind, den Sabbat nicht entweihen und meinen Bund annehmen, bringe ich zu meinem heiligen Berg und schenke ihnen in meinem Gebetshaus große Freude. Ihre Brand- und Schlachtopfer, die sie auf meinem Altar darbringen, sollen ihr willkommen sein, denn mein Haus soll von allen Völkern ein Gebetshaus genannt werden. Gott, der Herr, der die vertriebenen Israeliten zurückbringt, sagt, ich werde zusätzlich zu denen, die ich schon versammelt habe, noch mehr herbringen. Die Gemeinde platzt aus allen Nähten, die Gemeinde wächst über sich selbst hinaus. Die Gemeinde der Israeliten damals und heute die Gemeinde aus Juden und Nichtjuden, die an Jesus glauben. Sie wächst über sich selbst hinaus. Gottes Vision für seine Leute ist größer als die, die er schon hat, als die, die schon da sind. Er will noch mehr hinzufügen als die, die hier schon versammelt sind, aber auch auf der ganzen Erde schon versammelt sind. Gott hat eine viel größere Perspektive, die so weit reicht, da werden wir gleich noch mehr darauf zu sprechen kommen. Das klingt für uns jetzt im ersten Moment etwas ungewöhnlich, aber wir müssen bedenken, es ist eine orientalische Kultur, in der das gesagt worden ist und die Gott hineingesprochen hat. Deswegen müssen wir das übersetzen. Hier ist von Fremden die Rede. Einmal ein Fremder und von Eunuchen. Und das war im Orient, in der persischen Zeit und auch schon in der babylonischen Zeit, eine bestimmte Kaste, sage ich jetzt mal, von Menschen, die bewusst sich haben entmannen lassen, also kastrieren lassen, um im Dienst des Königs, des Herrschers aufzusteigen und hohe Positionen zu haben. Sie wurden dann meistens die stellvertretenden Herrscher sozusagen, weil die haben auch den Harem organisiert, so eines orientalischen Großkönigs. Und viele Leute haben damals diesen Weg gewählt, sich selbst sozusagen entmannt, um eben aufzusteigen. Und diese, die hatten keine Berechtigung, zu Gott zu kommen. Weil das ein Eingriff in die Schöpfung ist, weil Gott gesagt hat, diese, die so mit Gewalt sich selbst verschandelt haben, sollen nicht in meine Nähe kommen. Sie hatten damals kein Zugangsrecht zum Tempel. Sie durften Gottesdienst nicht mitmachen. Die waren bekannt und man wusste, das sind die hochstehenden, führenden Leute in der orientalischen Welt. Und die werden hier eingeladen und diese unwahrscheinlichen Kandidaten hat Gott im Blick und er, der eigentlich selber gesagt hat, im 5. Buch Mose, die sollen nicht zu mir kommen können, er sagt auf einmal, als ob er sich selbst neu besinnt, selbst die sollen kommen. Selbst die sollen zu meinem heiligen Berg kommen und angehen. Gottes Vision ist riesig groß. Und Gottes Vision ist auch für dich riesig groß. Für die Leute damals war sie viel größer, als sie sich vorstellen konnten. Sie gingen sogar über das hinaus, was schriftlich eigentlich niedergelegt worden war. So riesig groß ist Gottes Perspektive. Wir stehen auch in dieser Geschichte. Die Geschichte ist weitergegangen. Inzwischen ist der Messias gekommen, der Retter Israels und der Erde. Ist gekommen in der Krippe und hat gelebt und hat geredet und hat Wunder gewirkt, ist gestorben, gekreuzigt worden und auferstanden. Inzwischen ist er da gewesen, Jesus. Das ist der Retter, der angekündigt worden war, ein paar Kapitel vorher, Jesaja 53, der leidende Gottesknecht. Der ist inzwischen schon da, aber wir sind immer noch nicht da, wo wir hinkommen. Wir sind immer noch nicht im Ziel, wir sind immer noch nicht am Ende. Die Geschichte des kommenden Gottes geht weiter. Also daher bleibt das bestehen, was Gott hier sagt. Bewahrt das Recht, übt Gerechtigkeit, tut, was gut und richtig ist, denn bald kommt mein Heil und meine Gerechtigkeit wird sich offenbaren. Sie hat sich noch nicht vollständig offenbart. Wir leben immer noch in der Zwischenzeit. Auch wenn Jesus sozusagen eine totale Erweiterung gemacht hat von dem, was vorher da war. Auch wenn Jesus jetzt sozusagen der Punkt ist, an dem sich alle Verheißungen Gottes bündeln, wie so ein Laserstrahl, ne? Dieser Laserstrahl hier, den ich hier habe, das ist ja gebündeltes Licht. Und damit kann ich jetzt hier an die Wand zeigen, ne? Ihr seht ja den Punkt, das ist ein Laserstrahl. Und so wie gebündeltes Licht, so ein Strahl hervorbringt, so ein Punkt hervorbringt, so bündeln sich alle Verheißungen, alle Zusagen, alle Ermutigungen, alles, was an Offenbarung im Alten Testament geschrieben ist, bündelt sich in Jesus, in der Person und im Leben und im Werk von Jesus Christus. Und da ist so dieser entscheidende Laserstrahl der Bibel und der Geschichte Gottes mit uns. Aber Jesus kommt eben wieder. Er kommt wieder und wird dann erst Gottes Reich vollkommen offenbaren. Und daher ist es immer noch eine Situation, in der wir jetzt leben, wo wir mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Und wenn wir mit enormen Problemen auch konfrontiert sind, wir sind noch nicht zu Hause, wir sind noch nicht da. Daher können wir diesen Text für uns nehmen und können Nutzen daraus schlagen. Wir stehen immer noch in der Geschichte des wiederkommenden Gottes, der in Herrlichkeit wiederkommt und noch nicht das Ende der Geschichte herbeigeführt hat. Wir streben danach hin, dass seine Gerechtigkeit offenbar wird, dass seine Wirklichkeit noch viel mehr Menschen bekannt wird, als es bisher so ist. Unser Leben, unsere Geschichte als Gemeinschaft, als Einzelne ist darin eingebettet, in diese große Geschichte. Jesus ist ja zu den Menschen gegangen und hat denen gesagt, kehrt um, denn, weiß es jemand? kehrt um und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nah. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist nah. Das heißt, genau wie es hier gesagt wird, bald kommt mein Heil und meine Gerechtigkeit wird sich offenbaren. Gerechtigkeit, das ist nicht etwas, was eine starre Ordnung ist mit lauter Nummern und dann haken wir die Nummern ab, sondern es ist etwas Lebendiges, was kommt. Gottes Reich ist etwas Lebendiges, was kommt. Und als Jesus da war, war es schon näher, erheblich näher, in einer Weise da bei den Menschen, die es nie zuvor da waren. Seitdem ist es die ganze Zeit präsent in den Menschen, die zu Jesus gehören. Und das Reich Gottes breitet sich weiter aus. Und es kommt immer mehr. Und deswegen sagt Jesus, betet, mein Reich komme. Meine Gerechtigkeit wird kommen. Mein Reich wird sich offenbaren. Es ist etwas Lebendiges, das sich nähert. Und das so nahe kommt zu dir, so nahe kommt zu mir, dass es verlangt, von uns aufgenommen zu werden. Was heißt das eigentlich? Gerechtigkeit. Hier steht ja auch, bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit. Denn bald kommt mein Heil, meine Gerechtigkeit wird sich offenbaren. Gerechtigkeit, danach sehen sich viele Menschen. Ich denke mal, alle Menschen sehen sich danach und wir sind ganz schön sauer und ärgerlich, wenn wir ungerecht behandelt werden oder auch wenn Menschen, die wir lieb haben, ungerecht behandelt werden. Das ist ganz schön gemein, wenn zum Beispiel jemand einfach gehauen wird und wehgetan wird. Obwohl Gewalt und obwohl Schlagen und Hauen etwas ist, was sehr wehtut und was sehr schlimm ist. Und dann ärgern wir uns. Und manchmal schlagen wir auch zurück. Und dann denken wir, das ist jetzt aber auch gerecht. Ne? Der eine hat geschlagen, also schlägt der andere zurück. So ist aber nicht Gottes Gerechtigkeit. So ist auch nicht die Gerechtigkeit der Bibel. Sondern Gottes Gerechtigkeit ist nicht ein übergeordnetes Prinzip, eine übergeordnete Norm, an die sich jeder halten muss oder an die sich sogar womöglich Gott halten muss. Und Gott kann nichts machen, weil er sich an diese Gerechtigkeit halten muss. Sondern es ist ein Gemeinschaftsverhältnis. Es ist die Sorge für ein gutes Gemeinschaftsverhältnis. Es ist seine Bundestreue, die gerecht ist. Das heißt, er sorgt auch für einen Ausgleich, besonders für eine Zuwendung den Benachteiligten gegenüber. Aber es ist auch sein gnädiges Zuwenden uns gegenüber, besonders den Schwachen gegenüber. Also Gerechtigkeit Gottes, könnte man sagen, ist nicht einfach nur ein Prinzip, was starr irgendwo in der Luft hängt, sondern Gerechtigkeit Gottes ist gleichzeitig seine gerechte Handlung und gleichzeitig auch sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit. So wie Jesus am Kreuz gebetet hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat ja nicht zurückgeschlagen. Und diese Gerechtigkeit, sagt Gott, die kommt. Die kommt. Und in dieser kommenden Gerechtigkeitsgeschichte, da dürfen und sollen und können wir uns einsortieren, einordnen. Das ist die Richtung, die Orientierung für uns. Und es zeigt unserem Leben eine Bestimmung, die wir haben. Gottes Heil, Gottes Gerechtigkeit kommt. Heil, hier steht Heil. Das heißt auf Hebräisch Yeshuat, Yeshuati. Heißt mein Heil, Yeshuati. Da steckt das Wort Yeshua drin. Yeshua heißt auf Hebräisch Jesus. Mein Jesus kommt. Der macht die Verhältnisse wieder heil. Der macht dich wieder heil. Und einmal ist er schon gekommen und hat diesen riesigen Gott, diesen riesigen gnädigen, diese Gnade Gottes gebracht, diese großartige Botschaft. Und er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Also Gott gibt uns dieses Versprechen. Er ist dabei, was neu zu machen, Heil zu bringen, Heil zu machen, Gerechtigkeit zu bringen, eine neue Schöpfung zu bringen. Und er wird es auslösen, er wird es tun. Heil, hat mal jemand übersetzt, ist die Erfüllung, und zwar die höchste, genugsame, endgültige und unverlierbare Erfüllung. Heil ist das zukünftige, vollkommene Dasein. Nicht automatisch, sondern durch Gottes Einbruch in die Geschichte. Also, die Frage an dich, die Frage an uns heute Morgen, wie steht es mit deiner Vision? Also Vision, erkläre ich vielleicht nochmal, Das ist die Sicht, die wir haben auf etwas, auf unser Leben, auf unsere Beziehungen, auf unseren beruflichen Alltag, auf unser Gemeindeleben, auf unseren Staat, auf unsere Erde. Welche Sicht, welche Perspektive hast du für dich im Moment? Und welche Sicht, welche Perspektive hast du im Moment für andere Menschen? Eins ist ganz klar, die Dinge, wie sie jetzt sind, sollen nicht so bleiben, wie sie sind. Das ist typisch Prophetie, das ist typisch prophetisch. Jesaja war ein Prophet. Und die Propheten sind aufgetreten und haben gesagt, Leute, es ist toll, was hier alles ist, es ist super, dass ihr alle da seid, super, dass ihr auch beruhigt seid, aber lasst mich eine Sache sagen, ihr seid im Exil. Die haben sich da häuslich eingerichtet in Babylonien, die Israeliten waren verschleppt worden, ihr seid im Exil und Gott hat was viel Größeres vor. Er will euch zurückbringen, er will dafür sorgen, dass der Tempel aufgebaut wird, er will Heiden, Fremde, Eunuchen mitnehmen und zu sich führen. Viel größere Schau, als ihr euch vorstellen könnt. Und das sollte euch beunruhigen. Die Propheten haben die Leute beunruhigt. Die Pastoren, die Seelsorger, die mussten sie dann wieder beruhigen, die mussten dann wieder umhergehen, ja, es ist schon vielleicht alles nicht ganz so schlimm und kannst ganz beruhigt sein und Gott ist ja trotzdem da und so weiter. Aber die Propheten, die haben gesagt, Leute, ihr, die ihr schon beruhigt seid, ihr relativ selbstgenügsam da schon seid und wohnt, schaut euch mal Gottes Vision an. Schaut euch mal Gottes Geschichte an mit seiner Welt. Die ist erheblich, erheblich weiter und tiefer. Wie ist deine Vision im Moment für dich und für andere? Oder siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht? Oder denkst du vielleicht durch eigenes Versagen, durch eigene Schuld, kann Gott nichts mehr mit dir machen? Manchmal kann es einem so gehen, dass man denkt, weißt du was, durch den Dickicht meiner Lebensgewohnheiten, meiner eigenen Übertretungen, meiner eigenen Schuld, meiner eigenen Verfehlung, durch den Dickicht, durch diesen Dunst, wie soll denn da noch irgendwas Neues durchkommen? Wie soll denn da irgendwas heil werden? Wie soll denn da Gerechtigkeit durchkommen? Aber Gott sagt es dir heute Morgen, dass er niemanden und keine Geschichte ist für ihn zu gebrochen, als dass er nicht dadurch wirken kann und die er nicht gebrauchen kann. Er kommt durch den Dickicht von Schuld und von Übertretung und von selbstzerstörerischen Lebensgewohnheiten. Er kommt da durch. Er sagt, meine Gerechtigkeit kommt, mein Heil kommt. Er hat da keine Probleme mit. Er setzt nicht erst voraus, dass du sagst, ich muss jetzt erstmal das ganze Dickicht in meinem Leben lichten und muss erstmal ein ordentliches Leben führen und dann kann Gott was machen. Was setzt er nicht voraus? Das einzige Setz, was er voraussetzt, ist, dass du dich ihm anschließt. Ein Fremder, der sich zum Herrn bekehrt. Das ist das Einzige, was er voraussetzt. Selbst die unwahrscheinlichsten Kandidaten, sobald sie sich zu Jesus wenden, dann hat Gott seine Hand auf deinem Leben und dann kommt er durch den Dickicht durch. Und wenn du auch schon lange nicht, vor langer Zeit zugehört hast zu Gott und viel inzwischen passiert ist und viel Gebrochenheit in deinem Leben sind, viel kaputt gegangen ist, durch dieses Dickicht kommt Gott durch. Gott ist sehr, sehr interessiert daran, dass seine Vision wahr wird. Er arbeitet daran. Und dabei kann ihm nichts und niemand aufhalten. Auch nicht unsere Probleme, unser Ärger, auch nicht die Belastungen in Schule, Familie oder in der Umwelt, wo wir manchmal keinen Ansatzpunkt sehen. Und ich frage mich, was sehe ich? Wie ist denn meine Vision? Und ich muss zugeben, meine Vision ist immer mal spannend und immer mal wieder richtig mickrig und klein. Und wenn wir eine kleine Vision haben für unser Leben, für das, was Gott tun kann und auch tut, durch uns, mit uns, auch hier als Gemeinschaft. Wenn wir eine kleine Vision haben, dann haben wir meistens auch einen kleinen Gott, einen mickrigen Gott. Und meistens ist es dann ein anderer Gott, meistens ist es dann ein Götze, den es gar nicht gibt. das ist meistens so eine Vorstellung von uns. Weil wir sehen die Menschen, wir sehen die Dinge, sie sehen den Ärger, wir sehen die Probleme, wir sehen die Kleinheit von dem, was in unserem Leben passiert. Und die kommen uns manchmal so mickrig vor und so unbedeutend. Aber diese Sicht möchte Gott ausdehnen. Gott hat eine größere Vision. Vielleicht hat jemand hier auch gar keine Vision, gar keine Perspektive fürs Leben, gar keine Sicht mehr. Aber vielleicht hat jemand auch einfach Bedenken und Ängste, wenn man in die Zukunft guckt. Oder so ein mulmiges Gefühl. Und man sagt, oh, wie wird das werden? Ich überlege zum Beispiel, wie ist meine Vision in Bezug auf die Jugendevangelisation im Herbst, die wir planen. Also die Abende, die wir davor haben mit Johannes Müller und mit Fabse Backhaus, wo wir Leute einladen wollen, um Jugendliche einzuladen, zum Glauben an Jesus zu kommen. Und da habe ich mich selbst ertappt und habe gesagt, naja, also ich denke mal, wir haben auch schon einige Vorbereitungsabende gehabt, ich denke mal vielleicht, dass da so 20 Leute kommen werden. Und dann haben die anderen gesagt, sag mal, wieso denkst du denn nur so wenig? Ich sage, also 20 finde ich schon gut. Ja, vielleicht bin ich ja viel zu mickrig, vielleicht ist es meine Vorstellung viel zu klein. Man weiß es nicht. Aber Gott, was ich weiß, ist, dass Gott noch erheblich mehr Leute dazu bringen will. Und auf welche, auf die man überhaupt nicht kommen will. Vielleicht kennst du auch so jemanden, wirst du nie auf die Idee kommen, dass der zu Gott kommt. Wenn du so jemanden weißt, dann bete beim Abend für die Person. Vielleicht hat Gott da gerade was am Laufen mit dieser Person. Hätte man bei Nina, danke für die Illustration, ja. Hätte man bei Nina Hagen ja nie gedacht. Ja, da war gerade gestern irgendwie was in der Zeitung, haben wir gelesen, einen Artikel. Und man denkt immer so, ja, soll man das jetzt ernst nehmen? Aber es zeigt sich immer mehr, dass das durchaus ernst zu nehmen ist. Und ja, da wäre auch keiner auf die Idee gekommen. Was mir einfach jetzt zum Schluss bleibt, ist das Anliegen, dass wir uns darauf einlassen, dass wir unsere Selbstverschließung in uns selbst aufgeben, dass wir unsere Abriegelung gegen Gott und seine Vision öffnen lassen, dass wir dann so in den Schlüssel geben und sagen, okay Gott, ich möchte mich daran beteiligen, an deiner Erneuerung der Erde und ich möchte dich lieben, ich möchte dein Diener sein, deine Dienerin sein. Nicht dein Sklave, aber da als Sohn und Tochter mit dir zusammenarbeiten. Deinen Bund möchte ich gerne halten. Wir sind eingeladen dazu, auch beim Abendmahl. Und die Verheißung steht da. Gott möchte sie fröhlich machen, die in seinem Bund sind. Ich schenke ihnen in meinem Gebetshaus große Freude, also Gebet und Freude. Das passt übrigens gut zusammen, falls man das noch nicht wusste. Deswegen ist es gut, wenn wir beim Beten auch mal ruhig mal lachen. Weil der Heilige Geist das macht, weil der Heilige Geist ein fröhlicher Geist ist. Und noch viel, viel mehr andere gehören dazu. Amen. Ja, lass uns jetzt zum Tisch von Jesus gehen und lass uns auch an eigene Übertretung, eigene Schuld denken. Das anerkennen, was in unserem Leben gebrochen ist und wo wir selbst auch Gott den Rücken zugekehrt haben, so wie die Israeliten damals. Und dann seine Liebe und seine Annahme neu in uns aufnehmen.